Wir freuen uns so sehr, denn wir haben heute eine ganz tolle Gästin dabei. Manche von euch mögen sie vielleicht schon kennen. Nach dem Jingle gibt's mehr. Hi Svenja.
Hi Fabi.
Sag mal, kann man da nichts machen? Genau, heute ist die liebe Christine bei uns. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram, Our Best Journey. Sie ist ewige 29 und bei ihr wurde Brustkrebs während der Schwangerschaft diagnostiziert. Und sie hat nun die Statistik gesprengt und ist von Palliativpatientin zu chronisch krank gewechselt. Schön, dass du bei uns bist.
Ich freue mich auch, dass ich da bin. Hallo.
Und zuallererst, also von mir auch natürlich schön, dass du da bist. Ich freue mich ganz doll. Und zuallererst wollen wir vorher noch mal kurz sagen, wenn es irgendwas gibt, was du heute nicht besprechen möchtest, wenn du sagst, was soll das, Fettnäpfchen oder möchte ich jetzt einfach gerade nicht drüber reden, sag uns jederzeit Bescheid.
Das mache ich.
Das glaube ich dir. Super. Prima. Also, vielleicht, damit wir wirklich alle an derselben Stelle abgeholt werden, magst du uns mal erzählen, wo deine Reise begann, die du jetzt auch über Social Media dokumentierst und auch mit uns teilst?
Bei mir fing alles Ende September in 2019 an. Ich hatte einen Knoten in meiner Brust getastet. Ich war schwanger zu dem Zeitpunkt so um die 30. Woche ungefähr. Und ja, habe mir dabei erstmal nichts Böses gedacht, habe gedacht, okay, Veränderungen in der Brust sind während der Schwangerschaft ja völlig normal und habe dem erstmal keine ganz große Beachtung geschenkt, habe das dann meinem Mann erzählt und wurde er schon nervös, als ich ihm das erzählte und drängte mich eher dazu, dass ich das halt beim Frauenarzt abklären lasse und das habe ich dann auch 3 Wochen später von heute auf morgen getan, denn ich hatte es dann doch erstmal wieder vergessen. Und dann hatte ich mir tatsächlich eingebildet, also ich hatte es mir nicht eingebildet, dass es größer geworden ist, aber ich hatte mir eingebildet, dass die Stelle sehr warm wurde, dass es heiß wurde, dass sie sehr wehtat. Und das war dann der Punkt, warum ich dachte, okay, ich sollte jetzt zum Frauenarzt gehen und das jetzt besprechen. Und so war es dann. Und dann kam das böse Erwachen ein paar Tage später.
Also du musstest dann nochmal ein paar Tage warten, bis das Ergebnis da war?
Ja, genau. Also ich bin zu meinem Frauenarzt und der hat es dann geschallt und sagte mir dann, er würde mich gerne ins Krankenhaus überweisen. Sie müssten mal gucken, was es halt genau wäre. Und mein einziger Gedanke war, okay, ich kann auf gar keinen Fall da bleiben. Also wenn das jetzt ein Abszess ist, dann müssen wir das irgendwie anders im Griff kriegen, weil ich muss ja noch so viel vorbereiten, ich muss ja noch so viel machen und so viel kaufen und das Zimmer einrichten und ich gehe jetzt
drittes
dahin.
Trimester.
Genau, gehe jetzt schnell dahin und lasse es alles schnell abklären und bin ganz schnell wieder zu Hause. Ja, war dann da im Krankenhaus und habe dann die Stanze bekommen, also eine Biopsie. Mir wurde halt eine Probe aus der Brust entnommen. Ja, war aber eigentlich immer noch ganz zuversichtlich, dass das halt nichts Böses wird.
Und dann hast du dann einen Anruf bekommen oder einen Brief oder wie war das dann?
Ja, also ich habe einen Anruf bekommen. Einen Tag vorher hieß es dann, ich sollte bitte ein bisschen eher kommen als, ich weiß nicht, ich glaube, ich sollte eigentlich erst um 11 Uhr kommen. Ich sollte bitte gegen 10 schon kommen. Mein Gespräch würde ein bisschen länger dauern.
Nein.
Und auch da war ich immer noch völlig, okay, dann mache ich das halt. Dann komme ich halt ein bisschen eher und das dann auch wieder meinem Mann erzählt und da habe ich dann gemerkt, okay, es geht ihm gerade wirklich nicht gut und er wird wirklich nervös, aber auch ich habe immer noch nicht damit gerechnet, dass ich irgendwie Krebs haben könnte und bin dann am nächsten Tag in die Stadt gefahren und habe mich da hingesetzt und habe, im Krankenhaus habe ich dann halt gewartet und es hat ewig gedauert, bis ich dran gekommen bin und als meine Ärztin dann an mir vorbeilief und sie hatte so ein blaues Informationsheft in der Hand, die kennt man ja vielleicht aus dem Krankenhaus, die stehen halt überall rum. Da habe ich das erste Mal gedacht, okay, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Also irgendwas geht in eine Richtung, in die ich gar nicht gehen will. Weiß ich halt noch, dass ich da gesessen habe und die nächsten paar Minuten oder die nächsten Stunden sind mehr verwaschen in meinem Kopf, als dass ich noch klar mich an diese Stunden erinnern kann.
Weil du klar unter Schock standest und
ja, also absolut.
Das für dich einfach überwältigend überraschend kam.
Genau, ich weiß halt, dass sie sagte, möchten Sie Ihren Mann anrufen? Und ich habe dann gesagt, ja, will ich. Und dann habe ich meinen Mann angerufen und der hat in einer ganz großen Lagerhalle gearbeitet damals noch und hatte kaum Empfang. Und bei mir ist es schon immer so, sobald ich meinen Mann sehe oder sobald ich meinen Mann höre, dann brechen alle Dämme bei mir und ich konnte mich bis zu dem Zeitpunkt auch noch irgendwie halbwegs zusammenreißen. Aber als ich ihn dann halt am Telefon gehört habe, musste ich natürlich sofort weinen. und hat mich dann kaum verstanden, weil er keinen Empfang hatte.
Nein.
Und er hat die Ärzte nicht verstanden.
Ach, scheiße.
Und kam dann irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde wohl dann dahin. Und ich war aber völlig neben mir und habe immer nur gedacht, das ist ja jetzt alles ein schlechter Scherz, was wir hier machen.
Ah, krass.
Ja.
Und deine Ärztin, also ich finde, ich habe so viele Geschichten gehört von Diagnosen, bei denen Ärztinnen ziemlich unsensibel waren. Wie war das in deinem Fall?
In meinem Fall war es tatsächlich sehr anders. Also sie ist natürlich meine Ärztin gewesen und müsste natürlich auch gefestigt sein. Ich meine, ich komme ja selber aus dem Bereich und man kann Dinge nicht sehr nah an sich ranlassen. Man kann aber natürlich trotzdem sehr empathisch sein. Das war sie auch, absolut. Aber ich glaube, in so einem Moment kann man den empathischsten Menschen vor einem sitzen haben, den man haben möchte. Mhm. Und es ist einfach schlimm. Also da kann man nicht kleinreden.
Das ist wahrscheinlich der schlimmste Teil am Medizin oder Medizinerin sein.
Ja.
Ja.
Mhm. Und wie lange hattest du dann Zeit, es erstmal zu verarbeiten und dann drüber nachzudenken, wie geht's weiter? Also
gar keine.
Gar keine.
Nein.
Das heißt, dir wurde sofort ein Plan vorgelegt?
Ja. Also mir wurde angeboten in der Klinik, in der ich da halt war, wollte ich eigentlich auch entbinden. Das war so unser Plan, das war halt das, was am nächsten von uns war. Und das Problem daran war aber halt, dass schon ziemlich schnell feststand, dass mein Kind eher geholt wird oder unser Kind, dass sie halt früher auf die Welt kommen müsste, okay. Wovon ich halt eigentlich gar nicht so begeistert war, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte meinem Kind den bestmöglichen Start in diese Welt ermöglichen und schaffe es aber jetzt gerade irgendwie nicht. Mhm. Und also der Plan wäre gewesen, dass ich trotzdem dort entbinden kann. Sie hätten aber keine Kinderintensivstation gehabt. Und dass es halt ein anderes Kinderintensivteam von einer anderen Klinik gekommen wäre zu dem Zeitpunkt und sie hätten meine Tochter dann mit in eine andere Klinik genommen,
nee.
Was ich natürlich nicht wollte.
Kann ich verstehen.
Das war für mich völlig außen vor.
Mm. Nee, das wäre für mich auch keine Option gewesen. Bist du dann also extra in ein anderes Krankenhaus gegangen?
Ja, genau. Ich habe dann meine Hebamme damals und meinen Frauenarzt, der mich ja überwiesen hatte, habe ich beide unabhängig voneinander angerufen. Habe ganz kurz erklärt, was Sache ist und habe ganz konkret gesagt, ich brauche jetzt einen Vorschlag für eine Klinik, wo ich hingehen kann. Ich sage, ich weiß es nicht. Wir hatten zwar die Nachbarstadt, da wusste ich halt, es gibt eine Kinderintensivstation dabei, aber man möchte sich ja trotzdem nochmal absichern, ob das auch die beste Klinik ist und so.
Klar.
Und die haben mir dann beide unabhängig voneinander eine Klinik empfohlen. Das war die erste Antwort von den beiden. Das war dann damals in Datteln und war knapp 100 Kilometer nochmal von uns entfernt. Aber wir haben dann gesagt, okay, das machen wir und sind dann tatsächlich an dem gleichen Tag auch nachmittags noch dahin gefahren.
Boah.
Ach krass, also direkt.
Also bist du ganz eiskalt in ein neues Leben geworfen worden.
Ja.
Und von jetzt auf gleich. Und du hast ja noch nicht mal die ganze Zeit gedacht, da ist definitiv was, ne?
Nein. Also ich habe eigentlich auch immer noch gedacht, das ist doch bestimmt ein Fehler, das haben die Leute doch irgendwie verkehrt. Obwohl ich natürlich auch gemerkt habe, dass, ich muss den Knoten das erste Mal getastet haben, irgendwie so Mitte September irgendwie. Und am 1. Oktober zu Beginn des Brustkrebsmonats habe ich ja meine Diagnose bekommen. Und ich habe da schon gemerkt, dass es vom ersten Mal tasten bis zum, ich bin jetzt wirklich beim Arzt auch gewachsen ist. Und
ja, krass, wenn ich so nur zurückdenke, so an meine Schwangerschaft, war das für dich aber so, dass du gesagt hast, oh ja, ich taste meine Brust regelmäßig ab, ich schaue, sondern war das einfach nur Zufall?
Also dazu muss ich halt auch sagen, ich habe vorher so wie, glaube ich, jede andere 29, oder vielleicht nicht jede 29-Jährige, aber wie die meisten Brust abtasten, sehr unregelmäßig gemacht. Ich bin zweimal zu meinem Früherkennungsprogramm hingegangen. Aber wenn wir halt auch da alle ehrlich sind, ich glaube, von 10 Frauenärzten tasten 9 Frauenärzte nicht korrekt die Brust ab. Das ist halt auch einfach leider Fakt. Und
okay, krass.
Boah, ich finde es so gut, dass du das sagst, weil ich denke immer, wie wollen die denn bei einmal hier, einmal rechts, einmal links, wie wollen die
gar
denn
nicht.
Da jetzt irgendwas, also teilst du diese Perspektive?
Also ich sage das mittlerweile halt auch. Also ich meine, es waren wirklich schon viele Menschen an meinen Brüsten zugange. und ich sage dann halt auch, wenn ich dann halt merke, okay, also entweder machen sie es vernünftig oder sie lassen es halt gleich sein, weil so mal ein bisschen rumgrabbeln brauchen sie halt nicht, da fühlt man halt einfach nichts.
Ja.
Also das ist leider auch ganz häufig so. Ja, also ich habe das auch nicht getastet, weil ich dann gedacht habe an dem Tag, ich muss jetzt meine Brust vernünftig abtasten, sondern Also ich lag tatsächlich morgens im Bett und war irgendwie noch im Halbschlaf und habe mich halt gestreckt und bin so mit der Hand unter meiner Brust, es hat gejuckt oder irgendwas war da halt. Und dann habe ich halt gemerkt, dass da was ist. Und der war halt da, aber auch schon über 3 Zentimeter groß. Also der war halt auch schon ziemlich groß zu dem Zeitpunkt.
Und kann man das überhaupt pauschalisieren oder ist das gängig, dass dann ein Krebsknoten auch so schnell wächst? Weil du sagst, von dem Zeitpunkt des Ertastens bis zu deinem Arzttermin ist der schon gewachsen.
Nein, also es gibt halt mehrere Faktoren. Es gibt halt auch so einen sogenannten Wachstumsfaktor, der bei mir halt auch einfach wahnsinnig hoch war. Also 100% ist halt das Höchste, was man erreichen kann. Und ich war halt schon bei einem Wachstumsfaktor von 90%. Und der ist halt, also ich konnte den auch noch nicht lange haben. Also jetzt mal ganz abgesehen von der ganzen Geschichte, mir hat mal jemand gesagt, ob man sich halt so darauf verlassen kann, weiß ich nicht, aber ich kann den vielleicht 8-10 Wochen zu dem Zeitpunkt gehabt haben, weil er einfach so wahnsinnig schnell gewachsen ist.
Okay, krass. Ja, und dann an dem Tag, also hieß es dann für dich, weil du direkt in die andere Klinik gefahren bist, hieß es dann direkt für dich, deine Tochter muss geholt werden? Oder was hat es für dich bedeutet, dass du direkt jetzt an dem Nachmittag noch in das Krankenhaus gefahren bist?
Also für mich war eigentlich klar, ich mache hier gar nichts, bevor sie halt kein Frühchen mehr ist. Und Frühchen ist man ja ab der 36. Woche nicht mehr, also quasi noch 6 Wochen warten. Damit war mein Mann natürlich nicht einverstanden, was ich zu dem Zeitpunkt nicht verstanden habe. Und ich auch immer gedacht habe, das kann doch nicht sein. Du musst doch jetzt dafür sein, dass unser Kind gesund zur Welt kommt. Und wenn man aber halt seinen eigenen Mann sieht und der halt sagt, aber ich brauche halt auch die Mama dazu und halt nicht nur das Kind, muss man halt ganz klar sagen, dass er halt einfach recht hatte. Und dazu kam halt auch noch, dass ich am 15. Oktober Geburtstag hatte und mein Gedanke halt immer war, okay, wenn das hier alles schief geht, dann muss halt ihr Geburtstag ganz weit weg von meinem Geburtstag sein, weil ich halt nicht will, dass sie an ihrem Geburtstag traurig sein wird, weil sie halt weiß, eigentlich hätte ich vielleicht auch bald Geburtstag.
Boah, das ist echt alles zusammengekommen, ne? Genau. Ich kann es so, so gut nachvollziehen, diese Gedankengänge. Und du hast halt wirklich auch einfach aus der Rolle einer Schwangeren heraus, so klingt es zumindest gerade für mich, in erster Linie an dein Kind gedacht und dich, obwohl du die Diagnose erhalten hast, hinten angestellt.
Das stimmt. Und ich hätte es am liebsten auch alles noch weiter nach hinten geschoben. Wir haben dann mit ganz, ganz, ganz vielen Kinderärzten gesprochen. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Kinderärzten wir gesprochen haben. Ich glaube, wenn die schon gesehen haben, Frau Schilling kommt, dann haben die, glaube ich, gedacht, um Gottes Willen, sie will widersprechen. Aber ich konnte halt einfach nicht anders. Und wir hatten dann eine Kinderärztin zum Schluss und sie hat mir gesagt, und der Satz ist halt einfach wirklich bei mir hängen geblieben, Mädchen sind in der Regel eine Woche weiter im Bauch als die Jungs. Und das Einzige oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie in den Inkubator kommt, weil sie halt ihre Wärme nicht halten kann. Und die Lungenreife war ja schon durch. Also das
war schon durch, zum Glück, ja. Also du hast...
Das war für mich das Wichtigste.
In Anführungsstrichen, man kann hier bei der ganzen Situation natürlich nicht von Glück sprechen, aber war es gut, dass du schon im dritten Trimester warst und nicht irgendwo in der Mitte, ne?
Also man kann auch eine Chemotherapie in der Mitte der Schwangerschaft starten. Also im ersten Trimester wird es schwierig, im zweiten... kann man das machen? Das ist halt die alleinige Entscheidung bei der Frau beziehungsweise bei dem Ehepaar. Also ich will da auch würde nie jemanden dafür reinreden wollen. Man handelt natürlich immer so mit bestem Wissen und Gewissen. Und ich habe mich dann auch ziemlich schnell entschieden, okay, ganz so lange warten können wir nicht, weil ich muss schnell mit der Therapie anfangen, weil halt die Werte des Tumors so sind, dass sehr schnell wachsend ist. Und dann habe ich mir halt damals gedacht, es ist ja vielleicht ganz schön, wenn wir dann am 9.10.19 doch das Kind zur Welt bringen könnten, weil es doch ein ganz nettes Datum ist. Und so war es dann 8 Tage später.
War krass.
Das heißt dann in der 31. Woche, 32?
Ja, also ich glaube, ich war bei 32 plus 4 oder 31 plus 4. So ganz genau weiß ich das tatsächlich nicht mehr.
Okay, und dann hast du deine Tochter geboren und hattest du dann die Chance, sie noch richtig kennenzulernen oder ging es dann sofort für dich weiter in dein eigenes Karussell an irgendwelchen Therapien?
Mittwochs ist sie zur Welt gekommen, an einem Mittwochmorgen und los ging es bei mir am Montag.
Okay. Also hattet ihr noch zumindest auf jeden Fall eine kleine, kurze, entspannte Kennenlernzeit.
Sie musste auch damals nicht auf die Intensivstation. Das war halt, eigentlich war der Plan, dass sie halt direkt dahin geht. Aber ich weiß noch, ich lag dann da halt und habe immer gedacht, wann holen sie denn jetzt ab? Also warum kümmert sich dann jetzt keiner um sie? Ich muss noch auf die Intensivstation. Und ich wurde dann auch ganz nervös und habe dann gesagt, wie ist es denn jetzt? Und dann haben sie halt gesagt, sie kann halt da bleiben, weil die Abgabewerte alle so gut sind. Und müssten halt nur ganz, ganz lange eine Mütze tragen.
Oh, okay. Das allergeringste Übel, ne?
Ach, das ist ja schön, dass die Kleine auch so gut mitgemacht hat und ihr es so gut ging. Das ist echt, ich denke das immer wieder, das ist so verrückt. Ich habe manchmal das Gefühl, die Kinder wissen sowas aber auch.
Ja. Mm. Ja,
das stimmt.
Ich glaube auch, dass die viel feinere Antennen haben als wir Erwachsenen, weil wir uns das irgendwie abtrainieren, ne? Und die auch über Spüren irgendwie interpretieren müssen. Die können ja nicht mit Worten kommunizieren oder so. Und dann, wie war es dann für dich? Du musstest dann in deine eigene Therapie starten. Wie war dann da die Reihenfolge? Also du hast die Chemotherapie jetzt angesprochen. Ist das das, was als erstes gemacht wird?
Ja, also es gibt halt mittlerweile auch, also das gibt halt verschiedene Methoden. Bei mir war es so, dass wir mit der Chemotherapie gestartet haben und eigentlich sollte dann halt die Regelchemotherapie beendet werden, die ich aber nicht beenden konnte, weil halt dann aufgefallen ist, dass ich nicht auf die Chemotherapie anspreche, beziehungsweise der Tumor nicht auf die Therapie anspringt und es mir unter der leicht verträglicheren Chemotherapie schlechter ging als unter dieser, die halt noch schlimmer ist in dem Sinne. Und ich bin dann halt damals vorzeitig operiert worden, schon im März. Ja, musste danach nochmal eine weitere Chemotherapie starten, die aber halt leider auch nicht angeschlagen hat. Und dann waren wir schon Mitte Juni und dann war ich metastasiert.
Oh, krass,
das war so die Kurzfassung.
Oh, scheiße. Das heißt, es ist aber auch nicht der erste Schritt zu entfernen, sondern man versucht erst mit der Chemo abzutöten oder wie?
Also wenn man zum Beispiel
das?
In der Schwangerschaft mit der Chemo startet, startet man mit dem einen Medikament, also es gibt halt meistens drei Medikamente, die man in der Chemotherapie kriegt, so standardmäßig eigentlich. Und dann würde man halt erst mit der einen Chemotherapie starten, dann operiert werden und dann mit der anderen, weil, also wenn man dann auch das Kind geboren hat. Es gibt auch Fälle, wo man zuerst operiert und dann erst eine Chemotherapie bekommt, aber in der Regel ist es meistens so, dass zuerst die Chemotherapie startet, weil man dann ja auch noch den Tumor beobachten kann, springt er darauf an, schrumpft er dann runter.
Ach, macht Sinn, ja klar.
Genau, und wenn man dann das Gewebe entfernt nach der Chemotherapie, kann man ja dann halt sehen, gibt es immer noch entartete Zellen oder es sind halt alle Zellen aus diesem Narbengewebe herum gesund und in der Regel läuft es also so.
Das heißt, so ein Tumor kann dann auch schrumpfen. Also es geht nicht nur darum, dass er nicht wächst, sondern der kann sich tatsächlich auch wieder verkleinern.
Genau, also bei dem ersten Teil der Chemotherapie, den ich bekommen habe, war das auch so. Der Tumor ist geschrumpft. Dann kam halt dieses zweite alleinige Medikament und dann ist halt aufgefallen da, dass er beim ersten Ultraschall, da waren sie sich nicht ganz sicher, ob er gewachsen ist oder gleichbleibend war. Und eigentlich wäre der nächste Schritt gewesen, jetzt die Chemotherapie zu beenden, also die Regel zu machen. Allerdings haben sie dann halt bei mir gesagt, okay, wir kontrollieren doch nochmal nach der nächsten Chemotherapie. Und da ist dann halt aufgefallen, dass sich noch zwei Satellitenherde gebildet haben, dass der Tumor gewachsen ist. Und somit wurde dann halt entschieden, wir müssen operieren, vorzeitig.
Okay, operieren bedeutet dann so die Brust abzunehmen komplett oder was bedeutet?
Nein, also ich hatte damals das große Glück und das weiß ich auch, dass es viele leider nicht bekommen, aber ich hatte halt durch die Schwangerschaft eine sehr, sehr große Brust bekommen. Also ich hatte irgendwie, ich glaube im dritten Monat schoss mir schon die Milch da raus. So. Also ich habe nur irgendwas im Fernsehen gesehen und ich habe da gesessen und mein T-Shirt war nass. Und ich habe halt eine sehr, sehr große Brust bekommen in der Schwangerschaft. Ich habe halt damals dann gefragt, ob es denn nicht möglich wäre, dass ich Implantate bekomme, dass mir die Brust verkleinert wird. Und es ist ja in der Regel so, dass das Gewebe halt entfernt wird und dass man dann quasi wie ein Loch in der Brust hat. Also es fällt natürlich halt auf, wenn da etwas fehlt. Mhm. Und mir wurde das dann damals zugesichert, dass ich halt Implantate bekomme und da der Größenunterschied dann sehr, sehr groß halt gewesen wäre von der operierten Brust zu der nicht operierten Brust. Ich weiß noch, der Chefarzt kam halt damals rein und sein erster Satz war, oh, Sie haben aber eine Hängebrust. Ich sag,
danke.
Wenn Sie jetzt nicht nach der Arzt wären, der Sie operieren würde, würde ich sagen, danke auch. Aber,
ich will mir die Worte... Das ist doch nicht wahr.
Ich habe es eher mit Humor genommen, weil ich einfach wusste, was das für ein Privileg ist.
Ja, war in dem Fall dann gut.
Okay, genau. Aber trotzdem, also bei der Äußerung, wow, das muss man sich erstmal erlauben.
Ja, das stimmt.
Ja, krass. Und wie war so die Zeit dann für dich, gerade frisch Mama und dann viel immer im Krankenhaus unterwegs und wahrscheinlich hat es natürlich dich körperlich auch und ja klar, psychisch natürlich auch ganz schön mitgenommen, aber wie konntet ihr da so dann den Alltag auch ein bisschen mit der Kleinen regeln?
Ich gar nicht. Also ich konnte fast gar nichts tatsächlich machen, da ich die Chemotherapien für mich, also die haben mich einfach niedergestreckt, das muss man halt ganz klar sagen. Die halt besser verträglich ist, war für mich die schlimmste von allen. Und mein Mann war damals in Elternzeit, wir haben halt alles ganz schnell irgendwie umgemodelt. Wir sind halt auch immer an viele liebe Leute geraten, tatsächlich auch bei der Elterngeldstelle, die halt alles für uns geregelt haben. Also wir mussten quasi nur was unterschreiben und waren fertig mit allem. Also von dem ganzen Stress, was andere von Elterngeld erzählen, ich sage immer, ich habe keine Ahnung davon, weil die haben alles für uns getan. Und somit war er halt dann 2 Jahre zu Hause und konnte sich halt da ums Kind kümmern, beziehungsweise ums Kind und um mich.
Und du warst dann aber auch trotzdem viel zu Hause und konntest zumindest mit dem Baby kuscheln oder warst du wirklich ganz viel allein? Okay, das heißt, ihr hattet schon gemeinsame Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass du isoliert warst.
Also wir haben natürlich aufgepasst.
Okay.
Wir mussten natürlich ein bisschen so gucken. Ich meine, es war auch noch zu Hochzeiten von Corona. Also es war ja, Corona fing ja halt auch noch an. Stimmt. Und somit gab es ja sowieso keine Kontakte nach draußen irgendwie. Also mein Kind hat, glaube ich, das erste Mal wirklich Kinderkontakt gehabt. Da war sie 2,5 oder 3. So war halt auch das Ansteckungsrisiko für mich irgendwie sehr, sehr gering, weil wir ja nur zu dritt waren. Und ich hatte meine Schwiegereltern, die mir sehr, sehr viel geholfen haben oder uns sehr, sehr viel geholfen haben. Und wenn ich im Krankenhaus war, war meine Tochter halt oft dort. Und
ja, schön. Ja.
Also habt ihr die Zeit wirklich gemeinsam durchstehen können?
Also das ist tatsächlich ein schöner Aspekt, den ich auch heute noch so sehe. Denn es ist ja in der Regel so, dass die Mama halt zu Hause bleibt oder ein Elternteil halt zu Hause bleibt und der andere Partner geht halt arbeiten. Das war ja bei uns halt nicht der Fall. Klar waren unsere Umstände nicht schön und mir ging es halt auch oft schlecht. Ich hatte oft Schmerzen, aber wir waren halt zusammen, ne? Also mein Kind oder unser Kind konnte von Anfang an halt auch den Papa da haben und die konnte halt alles mit ihm machen und ne, das, also wir sind halt die ersten 2 Jahre richtig als Familie halt aufgewachsen, so in dem Sinne.
Schön, dass du da auch was Positives rausziehen kannst. Ja, finde ich richtig toll.
Und wie ging es dann weiter für dich? Du wurdest dann operiert.
Genau.
Und dann?
Dann bin ich operiert worden, dann sollte die nächste Chemotherapie starten, die ich auch genommen habe, die ich aber wieder nicht vertragen habe. Also wir reden halt bei nicht vertragen, nicht von mir geht's halt so ein bisschen schlecht, sondern davon, ich kann mich halt wirklich gar nicht mehr um irgendwas kümmern, noch nicht mal mehr um mich selber. Ich war in einer Woche, ich glaube 2 oder 3 Mal mit dem Verdacht auf eine Lungenembolie im Krankenhaus. Puh. Und ja, dann ist halt diese Therapie auch beendet worden, weil dann halt auch da aufgefallen ist, dass diese Therapie nicht angeschlagen hat und ich mittlerweile Lungenmetastasen hatte.
Oh nein.
Und halt auch noch einen neuen Tumor in der Brust. Also der kam halt auch da wieder.
Okay, krass.
Halleluja.
Also gefühlt keine Chance, irgendwie den Krebs loszuwerden.
Nein, das stimmt. Und,
aber wie hast du es denn dann geschafft von Palliativpatientin jetzt zu chronisch krank tatsächlich wechseln zu können?
Also wenn man das ja immer noch ganz genau nimmt, dann bin ich halt immer noch eine Palliativpatientin.
Okay.
So heißt es zumindest laut Medizin. Das ist halt einfach so und ich werde diesen Stempel wahrscheinlich auch niemals loswerden. Aber es war dann damals so, dass ich halt nochmal operiert worden bin. Also der Tumor ist halt wieder operiert worden und es ist halt, die Werte waren halt diesmal noch ein bisschen schlechter als davor. Ich habe dann nochmal eine Chemotherapie gestartet. Die nächste mit einer Immuntherapie, also die Parameter meines Tumors, wurden damals halt nochmal anderweitig gemessen. Und da ist halt aufgefallen, dass ich so einen bestimmten Wert habe, wo ich auf eine Immuntherapie halt anspringen würde, die gerade aber erst in ein paar Monate oder ein paar Wochen zugelassen worden ist für metastasierten Brustkrebs in Deutschland. Es gab halt vorher nur Studien. Und ich habe dann damals gesagt, ich mache das, ich nehme diese Immuntherapie mit. Und die startete dann im August 2020 und habe dann da die Chemotherapie weitergemacht, beziehungsweise ein anderes Medikament halt nochmal genommen. Natürlich ging es mir auch darunter nicht gut, aber es war okay, also es war auszuhalten Und ja, es wurde dann aber 2021 leider schlimmer, sodass ich halt starke Schmerzen in den Händen und in den Füßen bekommen habe. Und 2021 war tatsächlich auch bis dato mein schlimmstes Jahr. Also ich habe in diesem Jahr eigentlich mit mir selbst abgeschlossen gehabt. Ich habe gedacht, okay, ich werde 2022 nicht mehr erleben. Ich werde da nicht mehr leben können. Und ja, habe mich aber irgendwie durchgekämpft.
Wie hast du das gemacht, dieses irgendwie durchgekämpft? Also wenn man das jetzt, ich meine, wir hören das jetzt, Teile davon hast du schon mal auf Social Media geteilt, aber so die ganze Geschichte kompakt hören wir jetzt zum ersten Mal, vielleicht auch viele, die zuhören. Und da fragt man sich mit Sicherheit auch ein Stück weit zurecht, woher kommt dieses Kämpfen, dieses irgendwie habe ich es dann doch weiter geschafft. Du hättest ja auch die Option gehabt, aufzugeben und zu sagen, ich pack's nicht mehr. Ich habe schon so viel Energie die letzten Jahre in Therapien gesteckt, die nicht angeschlagen haben. Wo kommt da noch der Funken Hoffnung her?
Diese Frage kriege ich, glaube ich, jeden Tag, wie ich das denn alles schaffe.
Dann scheint das viele zu beschäftigen.
Ja, ich kann das nicht beantworten. Mhm. Ich habe da nicht diesen Plan B für jemanden parat oder kann nicht sagen, wieso das so ist. Ich habe halt mein Kind gesehen, ich habe meinen Mann gesehen und ich habe halt mich gesehen und habe gedacht, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Also das kann ja jetzt nicht hier mein Leben gewesen sein. Und ich habe mal vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren, wo Krebs noch gar kein Thema war, habe ich mal eine Fernsehsendung gesehen und hatte ein Papa, wurde interviewt, dessen Ehefrau gestorben ist. Und ich weiß auch nicht mehr, an was die Ehefrau gestorben ist. Jedenfalls wurde er von dem Moderator gefragt, wie es denn jetzt wäre mit dem kleinen Mädchen alleine und das Kind wäre in den Kindergarten gegangen. Und er hat halt gesagt, dass es total stressig ist, dass er das Kind abgöttisch liebt, aber dass er es halt einfach nicht schafft teilweise. Und dass halt dieser Traum seine Frau so groß ist. Und ich weiß nicht warum, aber das ist damals bei mir so hängen geblieben. Und ich habe halt einfach gesagt, das wird nicht mein Mann. Mein Mann wird nicht da sitzen und derjenige sein, der mit 32 seine Frau verliert und Witwer ist. Und das geht nicht. Und irgendwie habe ich das durchstehen können und ja, habe es dann auch so geschafft.
Schön.
Hattest du psychologischen Beistand zu der ganzen Zeit?
Ja. Habe ich seit 2021.
Aber dann hast du ja
jeden, das wahrzunehmen.
Dann hast du ein Jahr lang aber das ohne psychologische Unterstützung gemacht, ne?
Ja, aber vielmehr auch aus dem Grund, weil es einfach keine Plätze gibt.
Okay, krass. Da musstest du trotzdem warten.
Ja, also ich hatte mir zuerst jemanden dann gesucht, die ich hätte privat bezahlen müssen. Mhm. Aber man muss da halt auch ganz klar sagen, dass man dabei arm wird. Also
ja, voll. Ja,
hätte man nicht
echt Stundensätze. Ja.
Natürlich, das ist von jenseits von Gut und Böse. Und ich musste damals, sie hatte irgendwie damals einen Antrag bei der Krankenkasse gestellt dafür, dass die Kosten übernehmen. Und da musste ich halt zu einem anderen Psychologen, der mir bescheinigt, dass ich psychologische Unterstützung brauche. Und er hatte mir damals schon bei dem Gespräch gesagt, und wenn das nicht durchkommt, dann können Sie wiederkommen und Sie kriegen bei mir einen Platz. Und so war es dann auch. Und seitdem bin ich halt bei ihm und gehe da auch immer noch hin.
Super. Ach, sehr schön. Gut, dass du da für dich sorgst. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, ne? Um auch zulassen zu können, was man an Gefühlen hat und nicht immer nur die Starke zu sein. Und dann kam aber irgendwann ja der Wendepunkt, an dem das irgendwie hat sich das dann doch gewendet kam. Kannst du dich daran erinnern, wo du zum ersten Mal dachtest, Moment, das geht gerade bergauf?
Ja, tatsächlich. Ich bin damals einen Tag, bevor meine Tochter 2 Jahre alt wurde, bin ich aus dem Krankenhaus entlassen worden. Ich war, ich glaube, 5 Wochen oder was durchgehend dann nicht zu Hause, weil ich im Krankenhaus war. Und habe gesagt, ich muss an dem Geburtstag meiner Tochter zu Hause sein. Und ab dann habe ich mir geschworen, okay, jetzt bist du hier und jetzt wirst du auf jeden Fall bis Ende des Jahres nicht mehr in ein Krankenhaus gehen. Und das waren dann für mich 6 Wochen knapp. Und das habe ich dann geschafft. Und als dann das neue Jahr war, habe ich gesagt, okay, und jetzt kriege ich das auch irgendwie noch weiterhin, dass ich bis Mitte des Jahres nicht ins Krankenhaus gehe. Und auch das habe ich dann wieder weiter geschafft. Und es war ein langer Weg mit vielen Schmerzmitteln, mit vielen Tränen und mit viel, ja, auch Hoffnungslosigkeit war natürlich auch ganz häufig dabei. Hm. Aber ja, ich habe dann gemerkt, die Schmerzen werden weniger. Ich konnte meine Tabletten weiter absetzen. Ich habe unheimlich viel abgenommen, auch an Wasser. Und ich hatte ja ganz, ganz starke Wassereinlagerung. Mhm. Und habe dann gemerkt, okay, es geht zwar noch nicht ganz so, wie es früher geht, aber es geht. Und habe dann halt angefangen, wieder in mein Leben zurückzufinden oder mein Leben wieder zu leben. Und ja,
wie schön. Das ist so schön zu hören. Und wie war das für dich dann möglich? Also ab welchem Punkt wusstest du, ich kann jetzt die Tabletten absetzen? Was gab es für gute Anzeichen?
Ja, es war ja mit den, also ich hatte ja die Schmerzen in Händen und Füßen durch die Chemotherapien. Mhm. Ich hatte so Nervenschädigungen und ich habe halt da gemerkt, dass halt die Taubheit zurückgeht, dass die Schmerzen halt weniger werden. Und ich wollte für mich halt auch einfach Tabletten reduzieren können. Mhm. Das war halt eins für mich meiner großen Ziele, die ich einfach hatte. Also das ist auch jetzt wieder mein Ziel, dass ich halt immer weniger Tabletten nehmen muss. Ich weiß, dass sie mir helfen und ich weiß, dass sie für mich gut sind oder für meinen Körper gut sind, auch wenn es da Stimmen gibt, die das halt nicht so sehen. Aber ja, das Ziel ist ja trotzdem eigentlich, gesund zu sein ohne jegliche Medikamente.
Und an welchem Punkt stehst du dann jetzt mit deiner Therapie? Ist es so, dass du sagst, musst auch nicht mehr zum Arzt oder, ja, ich weiß nicht, weil du auch gesagt hast, du hast Metastasen in der Lunge gehabt. Sind die noch da? Sind die weg? Wie ist denn der Stand heute dann jetzt?
Meine Lungenmetastasen sind wieder weg.
Ja, also schön.
Das war dann das große Wunder, was damals irgendwie keiner glaubte. Schon nach dem ersten Zyklus mit Chemotherapie und Immuntherapie. Also ich springe halt wahnsinnig gut auf diese Immuntherapie an. Und
zum Glück wurde die dann kurz vorher freigegeben, ne?
Das stimmt. Das ist mein allergrößtes Glück, ja. Das ist so. Und ich krieg sie jetzt mittlerweile seit August 2021. Also auch schon 24 haben wir, ne? 3 Jahre.
Ja.
Und also ich bin ja nochmal operiert worden dieses Jahr, weil sich leider mein eines Implantat, das war halt defekt, beziehungsweise ich hatte halt so eine Kapselfibrose und hatte da halt dieses Jahr deshalb nochmal 2 ziemlich große OPs und bin im Moment gesundheitlich ein bisschen noch eingeschränkt, aber es geht auch da wieder bergauf und gehe halt alle 3 Wochen zu meiner Immuntherapie. Die Chemotherapie wurde damals abgesetzt. Ja, hole mir so alle 3 Wochen meine Therapie ab und bin damit happy.
Mega.
Und das heißt, du musst aber jetzt nicht alle 3 Wochen auch eine Kontrolle machen oder so, sondern das gibt größere zeitliche Abstände.
Ja, also wir haben uns mittlerweile darauf geeinigt, dass ich einmal im halben Jahr ins PET-CT gehe. Ich war vorher alle 3 Monate in einem normalen CT und habe dann aber halt irgendwann gesagt, dass, weil das sind halt immer noch Ausnahmesituationen. Ich glaube, jeder, der halt krank ist und solche Kontrolltermine wahrnehmen muss, weiß einfach, wie es vorher ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, okay, es ist gleichbleibend, es ist schlimmer geworden, es ist besser geworden. Was passiert dann als nächstes? Und ich habe halt irgendwann gesagt, okay, ich fühle mich sicher. Also ich fühle mich immer sicherer mit meiner Therapie. Und ich habe dieses PET-CT jetzt gewählt seit letztem Jahr. Das ist halt nochmal so ein genaueres CT und fahre damit halt sehr gut, sodass ich halt alle halbe Jahre jetzt nur noch ins PET-CT muss.
Und deine Immuntherapie alle 3 Wochen, wie sieht es aus? Ist das was Entspanntes, wo man sagt, okay, das kriegt man einfach rum? Oder musst du da ins Krankenhaus auch über Nacht bleiben? Oder was bedeutet das für dich, dieser Tag, wo du die Immuntherapie bekommst?
Also der bedeutet eigentlich für mich, ich fahre in die Stadt. Und also ich gehe zu meinem Onkologen in die Praxis. Und dann ist immer Markt. Darauf freue ich mich eigentlich immer. Deshalb habe ich das mittwochs halt auch auf mittwochs gelegt. Und ich sitze da halt eine knappe Stunde. Und wenn es halt regnet, sitze ich auch mal 1,5 Stunden da. Dann warte ich halt, bis es nicht mehr regnet und ich kann weitergehen. Und ich habe halt meinen Port, da werde ich halt angeschlossen. Dann läuft die Infusion rein. Und dann bin ich fertig. Und es war eine ganze Zeit lang so, dass ich wirklich auch kaputt war an dem Tag. Und ich bin dann auch wirklich nachmittags schlafen gegangen. Also ich bin nach Hause mit dem Taxi gefahren und habe mich dann auch wirklich ins Bett gelegt und habe bis abends geschlafen, bin aufgestanden, habe was gegessen und habe wieder geschlafen. Hm. Und so jetzt seit Sommer ungefähr möchte es nicht mehr. Also ich bin zwar wirklich kaputt und ich bin auch ganz schlecht an dem Tag im Denken. Also ich merke das dann auch richtig, wenn man mir eine Rechenaufgabe stellt, dass ich halt wirklich da sitze und es muss was ganz Einfaches sein und ich muss super lange überlegen. Also
dein Körper hat wichtigere Aufgaben.
Also es ist wirklich, mein Denken funktioniert gar nicht an dem Tag. Und aber ich kann halt selber Auto fahren mittlerweile. Also ich fahre sogar meistens jetzt mit dem Auto auch in die Stadt dann und dann hole ich meine Tochter meistens ab und dann, ja, dann ist hier, dann unser Nachmittag besteht dann aus Kuscheln und Fernsehen gucken, ist natürlich dann ganz toll.
Ja, schön.
Und also es hat sich bei uns so eingebürgert. Das war, haben wir irgendwie von Anfang an damals angefangen, dass wir an dem Abend an der Therapie etwas zu essen bestellen. Und so machen wir das halt auch immer noch. Also ist halt alle 3 Wochen immer zu essen bestellen angesagt. Und ich darf auch immer aussuchen, wo.
Yes, es sei dir so sehr gegönnt.
Das hört sich aber dann richtig gemütlich an und schön an. Und das hat man dann auch sich selber verdient, da sowas Gutes zu tun und Kuscheltag zu machen, finde ich voll schön. Dann hat man da schon auch die Freude so ein bisschen auf den Nachmittag.
Das
dann
stimmt.
Tag. Und was nimmst du aus dieser ganzen Zeit für dich und dein Leben auch in Zukunft irgendwie so mit, wo du sagst so, das hat sich für mich durch die Diagnose und durch die Zeit verändert?
Also ich glaube von mir, oder es wird immer erwartet von vielen chronisch Kranken oder auch von vor allen Dingen von Krebspatienten, dass man halt sagt, ich bin für alles dankbar, ich bin dankbar für mein Leben und das bin ich auch, ich bin wirklich dankbar für mein Leben. Aber für mich war es immer ganz wichtig zu sagen, ich will das Normale wieder haben. Hm. Also ich möchte, wenn ich Auto fahre, ich möchte jetzt nicht gerade dafür dankbar sein, dass ich Auto fahre, sondern wenn der vor mir 30 fährt und hier ist 50, dann möchte ich mich wieder aufregen. Dass der halt keine, ja, es
oh, ich kann es so nachvollziehen. Ich verstehe. Ja, klar.
Das ist völlig in
Ordnung. Ich weiß genau, was du meinst.
Ja,
diese Selbstverständlichkeit auch, ne?
Genau. Was sich für mich halt geändert hat, ich meine, Diagnose und Mama sein kam halt für mich gleichzeitig. So hat sich sowieso ja alles bei mir geändert. Aber was ich halt schon merke, ist, und ob das jetzt nur die Erkrankung ist, weiß ich nicht, aber dass ich halt schon intensiver fühle. Also natürlich bin ich an so Festen wie Kindergartenwechsel oder Geburtstagen, denke ich mir ganz häufig so, okay, es hätte vielleicht auch einfach sein können oder du hattest damals eigentlich gedacht, dass du das nicht mehr erleben wirst. Mhm. Aber ich möchte halt das ganz Normale haben und das habe ich fast wieder. Also natürlich habe ich noch oft Gedanken, was wäre wenn oder was passiert. Ich habe auch immer noch Angst. Also das habe ich auch ich immer noch. Mhm. Wenn es immer heißt, du bist so eine Mutmacherin, auch ich habe ganz viel Angst. Und
das gehört auch dazu. Und ich glaube, wenn jemand total sagt, er hätte das nicht, dann stimmt was nicht, dann passt was nicht. Ich glaube, das muss man auch haben dürfen.
Ja, und das ist, glaube ich, so meins. Also ich fühle halt einfach ganz intensiv und ich habe aber auch immer noch meine alten Gewohnheiten. Ich mache mir zu viel Gedanken darum, was denken andere Menschen über mich.
Ja.
Oder klamöser Sachen in meinem Kopf auseinander, wo andere sagen würden, was interessiert dich das denn? Und ich sage, ja, so bin ich aber und genauso will ich auch sein.
Dass du deinen Kern einfach behältst und dass du eine Zeit lang ganz, ganz viel gekämpft hast und gerade mit Sicherheit noch mehr kämpfst als Menschen, die nicht chronisch krank sind. Und dass du trotzdem sagst, hey, das soll alles wieder alltäglich werden. Das kann ich wirklich gut nachvollziehen.
Genau. Vielen, vielen Dank, dass du uns das so teilst und so offen und ehrlich mit uns darüber sprichst. Ich finde es richtig krass, also eine richtig krasse Lebensgeschichte, wo ich wirklich gerade auch zwischendurch mal kurz fast ein Tränchen verdrücken
musste. Ich muss mich auch, musste mich zurückhalten. Das erlebst du bestimmt oft, ne? Dass das andere Menschen auch wirklich sehr berührt.
Also natürlich, das erlebe ich eigentlich immer. Ich meine, ich habe meine Geschichte jetzt, glaube ich, schon 100 Male erzählt. Ich muss auch immer manchmal noch schlucken, vor allen Dingen, wenn ich halt über meinen Mann spreche oder über meine Tochter. Aber ich glaube, wenn man das, also ich finde das gar nicht so krass. Also natürlich ich weiß, dass es jetzt nicht ohne war und ich weiß, dass es mir auch ganz, ganz schlecht geht, aber so, ich denke immer so, ja, okay, aber ich habe das ja geschafft. Also ich habe das ja mitgemacht und ich habe das ja erlebt und ich glaube, dass das ist halt einfach so ein Schutzschild, was man einfach selber hat.
Klar. Du musst ja auch ein Stück weit funktionieren, ne?
Ich finde zum Beispiel total krass, ich könnte mir nicht vorstellen, blind zu sein oder im Rollstuhl zu sitzen. Ich glaube, wenn man das halt von außen betrachtet sieht, was für euch ganz selbstverständlich ist, das ist für mich völlig absurd, wo ich denke, oh mein Gott, wie sollte ich das schaffen? Wie sollte ich mein Leben so leben können? Und ich glaube, das ist bei jedem so.
Ja, genau. Ich denke, das ist einfach immer so und einfach in die Situation, wo man reingeschmissen wird, mit der muss man klarkommen, mit der kann man sich's dann einfach irgendwie vorstellen, aber weil man halt einfach muss, weil es nicht anders geht. Und deswegen ist für jeden immer so, hey, für mich ist eigentlich gar nicht so schlimm. Also wenn man sagen kann, man kann so damit klarkommen, wie du jetzt so sagst, oh, das war für dich nicht so krass. Ich glaube, man muss einfach nur mit der Situation klarkommen und sich da zurechtfinden, wo man
reingeschmissen ist. Ja, ich habe gerade noch ein Video von dir gesehen, da hast du, was du in deinem Haus anders machen würdest. Das, ne, mit der Dusche und mein Gott, wie also wenn, beim Kochen, das wird für mich schon, das wäre schon mein Worst Case, wenn ich da stehen sollte, ich würde gar nicht rankommen. Und ja, so arrangiert man sich irgendwie in seinem Leben, denke ich.
Ganz genau, deswegen steht bei uns Kochen ganz weit hinten an.
Ja, oh, wie lustig. Aber zum Beispiel kennst du es ja nur, chronisch krank Mama zu sein. Also du kennst es ja gar nicht, einfach so ohne große Ängste. Gut, man hat Alltagsängste oder auch als Mama viele Ängste, ne? Aber ich meine jetzt um die Ängste deiner eigenen Existenz, ohne die jeden Tag zu starten oder gestartet zu haben. Und das ist ja für dich auch dann normal, dass du in der Position Mama bist. Und das hättest du dir vorher vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen können.
Ich glaube, dass man sich, bevor man Mama wird, nicht vorstellen kann, was das bedeutet, Mama zu werden. Also ich glaube, das ist
definitiv. Auf jeden Fall.
Das,
ja. Definitiv.
Ne, ich hätte, glaube ich, auch vorher, wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, hättest du dein Leben hinter ein anderes gestellt, hätte ich Nein gesagt. Ja.
Ja.
Also ich weiß es nicht, aber natürlich habe ich meinen Ehemann und ich würde auch alles für meinen Ehemann tun und auch ich würde ihn immer vorziehen, immer, immer, immer. Aber ich glaube, dass man das vorher, also bevor man Mama oder Eltern geworden ist, dass man das nicht weiß. Und das war für mich vor 5 Jahren völlig normal, dass ich sage, mein Kind wird überleben und ich möchte, dass sie gut überlebt. Und wenn mich das mein Leben kostet, dann ist das so. Dann ist das mein Preis, den ich dafür tragen muss, Mama zu werden, und dann mache ich das so.
Und das kann man erst wirklich fühlen, wenn man es wirklich gefühlt hat. Das kann man nicht in der Theorie vorher irgendwie lernen oder so. Das ist dann das Leben.
Ja.
Jetzt atmen wir einmal tief durch und kommen, zumindest in meinem Highlight der Woche, zu richtig viel Alltäglichkeit.
Das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Ja, wer hat denn was Positives oder was Negatives dabei?
Ich weiß nicht so genau, ob meins positiv oder negativ ist.
Okay.
Und du, Christine?
Also meins ist, glaube ich, ganz positiv.
Ja, cool. Dann, oder?
Let's go.
Also ich habe mich letzte Woche wieder im Fitnessstudio angemeldet und bin noch vor Weihnachten.
Im Dezember.
Ja,
aber wir haben noch nicht Januar.
Ich war sehr übermütig mit meinen neuen Vorsätzen und möchte das auch wieder weiterhin durchziehen und bin auch meiner Figur, wie sie vor der Schwangerschaft war, kommen der immer näher und freue mich sehr, sehr, sehr doll darüber, dass es halt wieder läuft.
Oh, da kannst du so stolz auf dich sein. Oh, das ist auch mein Ziel, das zu schaffen wie vor der Schwangerschaft, Mann, ey.
Ja, bei mir ist es noch eine Illusion. Aber wir fühlen es, glaube ich, beide, ne, Svenja?
Oh ja, voll cool.
Da bist du uns einen Schritt voraus.
Gib uns ein bisschen Motivation ab.
Ja, kann ich gerne machen.
Ja, also ich habe was erst Positives, aber dann mit dem Ende, wo ich so denke, was ist los mit dir? Es war so cool, wir waren in Hamburg und ich war wirklich so begeistert. Ich bin ja so ein richtiges Landei und dann in der Stadt. Alter, ich habe mich so gefreut. Man hat einfach so Taxi-Apps wie Uber oder FreeNow runtergeladen. Und dann konnte man da einfach sogar rollstuhlgerechte Taxis bestellen.
Hammer.
Und musste nicht hoffen, dass ein Auto kommt mit einem groß genug Kofferraum. Und die waren dann tatsächlich so, dass man halt mit dem Rollstuhl reinfahren konnte und dann quasi der Rollstuhl wirklich im Auto angeschnallt wurde und so. Ich hatte das davor so noch nie gemacht. Ich wollte es einfach unbedingt mal testen. Habe mich einfach darüber gefreut, wie flexibel man in der Stadt sein kann. Und dann aber dieser Taxifahrer.
Die üblichen Fragen.
Ja, also erstmal, ich saß hinten im Kofferraum, habe halt eh voll schlecht dadurch gehört, was er vorne sagt. Meine Mutter war mit dabei an dem Wochenende und die saß dann halt quasi in der Mitte. Und dann erst so, oh, was hat sie denn? Und meine Mutter schon so richtig, so ganz wortkarg geantwortet und versucht irgendwie das Thema auf was anderes zu lenken. Und dann Gott sei Dank war die Fahrt nicht so lang, dann steigen wir aus und ich fahre da rückwärts aus dem Kofferraum raus. Und was macht der? Der streichelt mir einfach über den Kopf.
Ich explodiere.
Ich war so sauer. Ich habe richtig meinen Kopf so ganz schnell so weggezogen. Und ich wollte aber auch nicht rumpöbeln, aber ich war so angenervt.
Oh, so Armo.
Ich dachte so, weißt du, wenn der doch so ein Taxi fährt, dann hat er doch ganz oft Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Ach, so ein Quatsch, dann sei doch einfach nur nicht so normal wie mit jedem anderen auch und streichel mir nicht über den Kopf.
Das ist so degradierend. Boah, ich kenne so viele dieser Situationen, Svenja, und da merke ich gerade wirklich, dass es, glaube ich, so ein Großstadtding ist, weil hier triffst du viele Menschen. Also ich wohne in Köln, Christine. Okay. Und das ist tatsächlich, also ich möchte jetzt nicht grundsätzlich pauschalisieren und alle Taxifahrenden verurteilen. Aber die Berufsgruppe, die am meisten zu meiner Behinderung ungefragt fragt, sind Taxifahrer. Ich glaube, muss ich gar nicht gendern. Die tatsächlich, und du kannst ja nicht raus, wie bei dir, Svenja. Du sitzt dann ja da, du hast ja diese Fahrt vor dir und du willst ja an Ziel. Und dann kommt wirklich dieses Repertoire. Und mich erinnert das gerade an einen Moment, den ich letztes Jahr erlebt habe. Da war auch eine Freundin dabei, die war auch völlig fassungslos. Also erstmal erzählen die Leute dann, wen sie alles kennen, der auch eine Brille hat und schlecht sieht und so weiter.
Eine Brille?
Ja, so. Toll, ja, ohne Brille sehe ich auch nichts. Ich mehr, zieh sie bitte auf beim Fahren. Und dann, ja, ist da, haben sie das schon immer? Ist das denn genetisch? Und so weiter, also ne, von Geburt und das ist ja so schlimm, aber es gibt, dann sagen die Leute mir, aber es gibt ja viel Schlimmeres und die Medizin ist bald schon weiter. Und letztes Jahr hatte ich einen Fahrer, der ist dann am Schluss ausgestiegen, der wollte mich aus dem Sitz rausheben, da habe ich echt dann noch so körperlich gegengewirkt, er meinte das nicht, aber hat wirklich mich abgeschnallt, ich konnte gar nicht so schnell reagieren und mich so am Arm hochgezogen, als wäre ich so eine 90-jährige Omi, und dann hat er mir einen Schlüsselanhänger in die Hand gedrückt mit einem Engel und hat gesagt, er wird mich mein Leben lang beschützen.
Ja, natürlich.
Ist das nicht,
hast du jetzt immer noch an deinem Schlüssel dran, oder?
Ich habe den weggeworfen. Ich wollte den nicht behalten. Ist das jetzt Karma?
Aber eigentlich war das ja ganz süß.
Ja, wenn das jetzt, ja, nee, also ich glaube, ich fand es nicht süß in dem Moment. Also natürlich, das, die Geste an sich kann süß sein, aber es war einfach so nach dem Motto, ich brauche jetzt besonders viel Glück, weil mir geht's so schlecht.
Ja, das stimmt.
Und also ich habe es als total übergriffig empfunden und dann, sorry, dann bin ich auch fertig, dann hatte ich einmal, habe ich auch auf Instagram geteilt, einen Taxifahrer, da, kennt ihr diese Bezahlgeräte, die nur noch mit Touch sind, wenn man mit Karte bezahlt, dass man das nicht mehr so fühlen kann, sondern mit Touch, das ist für mich der Horror. Und dann hat er mir gesagt, ja, sie können mir einfach ihren PIN sagen.
Ja, klar.
Ich für sie ein.
Natürlich.
Und dann habe ich dem gesagt, das möchte ich aber nicht. Und dann meinte der, ja, ich vergesse den ja auch wieder.
Ach so. Also,
schön. Und deine Karte fehlt auch direkt danach aus deinem Geld.
Ja, genau. Ah ja, ah, sorry, ich wollte gar nicht zu mir überlenken, aber ich konnte da sofort mit einsteigen bei dem Thema. Das sind Taxifahrten, Svenja. Sei froh, dass du ein eigenes Auto hast, wirklich.
Ja, bin ich so
wirklich
sehr.
Ja. Okay, dann mache ich kurz noch die Sache rund mit meinem positiven Negativ-Highlight. Ich bin heute seit 6 Uhr wach, weil ich 2 Schnarchnasen neben mir hatte, die beide erkältet sind. Freunde, meine Tochter. Oh Gott, und tatsächlich um 6 Uhr war es dann vorbei bei mir und da habe ich gedacht, habe ich jetzt schlechte Laune oder nutze ich die Zeit für mich? Und dann habe ich in der Zeit von 6 bis, keine Ahnung, 7, wo die aufgestanden sind, habe ich 4 Reels geschnitten. Also richtig fleißig. Und ich habe die ganze Zeit voll produktiv in Ruhe im Dunkeln gearbeitet. Das war mega entspannt. Und ich bin irgendwie bester Laune heute. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das so jeden Tag brauche, aber irgendwie bin ich überrascht von meinem Umgang mit meiner Müdigkeit.
Ja, wird wohl ein richtig produktiver Tag.
Ja, dann, ich glaube, es appt dann wieder ab nach der Aufnahme hier, aber bis dato. Okay.
Ja, schön. Ja, cool. Dann würde ich sagen, lasst uns noch mal ein bisschen schlauer aus der Folge rausgehen, wie wir reingekommen sind.
Wusstest du?
Nee.
Da haben wir euch heute passend zum Thema Vorsorge etwas mitgebracht. Und zwar wollten wir euch davon erzählen, dass es Frauen gibt, die im Rahmen von Discovering Hands die Brust abtasten auf Knoten und Veränderungen. Und das sind tatsächlich blinde oder sehbehinderte Frauen, deren Tasten, ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung, durchaus ein bisschen mehr ausgebildet ist und die natürlich dann auch eine Qualifikation erhalten. Und tatsächlich habe ich das auch schon einmal gemacht, auch bald wieder einen Termin. Und da wird deine Brust in so einem Schema abgetastet. Also du kriegst Streifen auf die Brust geklebt und dann wird da drumherum abgetastet. Und Christine, du hast das auch mal kennengelernt oder hast da mal Berührung mit gehabt auf einer Messe, hast du eben erzählt, ne?
Ja, genau. Also ich habe eine sehbehinderte Dame kennengelernt, die das halt regelmäßig in einer Praxis macht. Und ihre Begleitung war dabei, der halt alles nochmal so ein bisschen erklärt hat. Und dann haben die so Workshops gegeben und haben halt erzählt, was während so einer Untersuchung abläuft.
Ja, und tatsächlich ist das leider eine Selbstzahlerleistung. Das ist etwas, das wir alle hier kritisch anmerken. Und trotzdem, wenn wir zum Beispiel jetzt von jungen Frauen wie uns sprechen, wird ja nicht einfach so immer in jedem Fall ein Ultraschall gemacht oder auch gar eine Mammographie. Und deswegen ist das aber schon eine gute Möglichkeit, damit ihr eure Brust abtasten lasst. Und ihr könnt dort auch lernen, wie man seine Brust selbst gut abtastet. Und noch ein Wusstest du fällt mir gerade ein. Christine, du machst auch jeden ersten Tag im Monat auf deinem Insta-Profil Aufklärungsarbeit dazu, ne?
Genau, da gibt es den Feel It on the First für Menschen, die zum Beispiel ganz, ganz unregelmäßige Perioden haben oder Zyklen haben. Und somit macht man halt, ist der Reminder am ersten des Monats für alle, dass man sich selbst die Brust abtastet. Und dazu zählen übrigens auch die Männer. Also auch Männer können an Brustkrebs erkranken. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Es sind zwar nur unter 1% der neuen Erkrankungen im Jahr, aber auch sie können ganz normal an Brustkrebs erkranken und sollten von daher auch die Brust abtasten.
Spannend. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Aufklärungsarbeit. Das ist so wertvoll. Danke, dass du so viel Offenheit hast und das mit uns teilst und damit wahrscheinlich sehr, sehr, sehr vielen Menschen hilfst. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier bei uns darüber gesprochen hast. Alle Infos, alle Links gibt's natürlich in den Shownotes, ob zu Discovering Hands oder zu Christine. Und dann freuen wir uns, dass ihr dabei wart. Dann freuen wir uns auf die nächste Woche mit euch. Und das war's.
Genau, bis dahin euch eine schöne Woche und ciao, Kakao.
Tschö.
Tschüss.